Lieber Herr Jesus, wir wollen vom Herzen danken, dass wir jetzt auch in dieser zweiten Stunde Gemeinschaft haben mit dir. Du bist dank deiner Verheißung in unserer Mitte. Wir wollen danken, dass wir schauen dürfen, was du uns heute durch die Bibelverse und Gedanken zu sagen hast. Wir wollen danken, dass wir in deiner Gnade leben und weben dürfen, bis zum heutigen Tag, bis hierher. Wir wollen dich anbeten und Blumen umpreisen als den auferstandenen und bald kommenden Gott. Amen. Ich wünsche alle einen schönen guten Morgen. Ich erwarte von niemandem, dass er sich an die letzte Predigt in dieser Serie erinnert. Das ist zu lange her. Ich täte mich auch nicht daran erinnern. Wir möchten aber deswegen trotzdem weitermachen bei diesem Oberthema: Menschen begegnen den Herrn. Und ich habe die letzten Male Beispiele aus der Bibel genommen und ich werde das auch in Zukunft weiter tun. Wir werden uns mit diesen Problematik noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber heute möchte ich eine Ausnahme machen, wenn es um die Begegnung mit dem Herrn geht. Ich meine heute die Begegnung zwischen uns, ganz persönlich, so wie wir hier sitzen, und dem Herrn. Also keine Beispiele aus der Bibel, sondern wir sind heute Morgen die Beispiele. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, den wir haben dürfen. Und ja, ich habe den Schwerpunkt zu Anfang zumindest gesetzt darauf, uns daran zu erinnern, wenn wir über die Gemeinschaft des Herrn sprechen, dass wir uns daran erinnern, wen wir eigentlich vor uns haben, mit wem wir überhaupt zu tun haben. Ich bringe heute überhaupt nichts Neues, es ist Erinnerung. Und Erinnerung ist biblisch legitim, ist auch, hat auch was mit Weisheit zu tun, die Wiederholung. Ja? Also von daher können wir in dieser Art heute Morgen beginnen. Aber ich möchte dann auch weiter uns ein bisschen, ein paar Gedanken wenigstens aufzeigen, die uns aufzeigen, wer wir ganz konkret sind, wenn wir um die Gemeinschaft zwischen uns und dem Herrn nachdenken, wer wir sind aus Gottes Sicht. Das vergessen wir oft. Aber ich möchte auch ein bisschen den Daumen drauf legen über die Dinge, die uns an diese Gemeinschaft im täglichen, im Alltag hindern können. Wir haben jemanden, mindestens einen, der uns an diese Gemeinschaft ganz praktisch auch hindern möchte. Aber, und das wissen wir schon aus vielen anderen Beispielen auch, der Herr schenkt uns Gemeinschaft, aber der Herr möchte auch, dass wir in Bezug auf den Gestalten dieser Gemeinschaft wissen, dass wir Verantwortung haben. Jeder persönlich in seinem Leben, in seinem Alltag, in seinen Umständen. So, das ist in etwa das Spektrum, was wir heute ein bisschen andeuten werden. Und ich möchte uns einfach ermutigen, in dieser Art ein bisschen nachzudenken. Und ich hoffe, dass das dazu taugt, ein wenig etwas mit in den Alltag zu nehmen. Bitte schlagt mit mir zusammen als allererstes den ersten Korintherbrief auf, Kapitel 15. Die ein wenig in der Bibel Bescheid wissen, das ist das Kapitel, wo es um das Thema Auferstehung geht. Ich persönlich mag dieses Kapitel besonders, weil es ist, auch in dem Zusammenhang, den wir jetzt gerade abwickeln werden, es ist ein Kapitel mit absoluter biblischer Logik. Wir brauchen da nicht sehr viel theologisches Vorwissen, wir brauchen da auch nicht irgendwelche Ausbildung, sondern wir brauchen als Kinder Gottes es nur zu lesen und wir verstehen in etwa sofort, was die Bibel da meint. Und das nenne ich biblische Logik und ich bin da einfach dankbar dafür, dass es solche Sachen auch gibt, Bei vielen anderen in der Bibel, ja, da muss man graben, da muss man länger nachdenken und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen vergleichen und so weiter und so fort. Alles hat seinen Platz, aber heute sind wir einfach mal bei der biblischen Logik, die wir an der Oberfläche des Textes sofort finden. Das hindert aber niemanden daran, darüber länger nachzudenken, das auch. Aber zuvor, bevor wir jetzt konkret einsteigen, ich werde diesen Text nicht insgesamt vorlesen, es geht so in etwa von der Logik her, 1. Korinther 15 ab Vers 12 geht es los, aber ihr werdet dann schon merken, wo ich bin. Ich möchte ein paar grundlegende Dinge erstmal sagen. Es ist einmalig auf dieser Erde. Es gibt nichts, was damit vergleichbar ist im religiösen Sinne, dass ein Religionsstifter nicht bloß moralische und theologische Lehre aufstellt, das machen viele, ja, sondern wir haben einen auferstandenen Herrn, der, bevor er auferstehen konnte, sein Leben für uns gegeben hat. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Und nach seiner Auferstehung ist er zu seinem himmlischen Vater gegangen, wo er heute noch präsent ist und uns, unter anderem, uns hier auf der Erde Tag für Tag dient. Das gibt es in keiner Religion. Nirgendwo. Das ist der Gott, worüber wir heute Morgen ein bisschen nachdenken wollen, mit dem wir Gemeinschaft haben können, sollen und gerne möchten, hoffentlich. Ja, und ich bin auch froh, nochmal den Daumen drauf zu legen, es geht nicht im Kern um bloß Lehre und irgendwelche religiöse Erfahrungen, wenn wir über Auferstehung nachdenken oder uns das vor Augen halten, sondern wir reden von einem historischen Ereignis. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und wir haben es mit einem lebendigen, im Himmel als Mensch sitzenden Gott zu tun, der uns kennt und, wie schon gesagt, uns von dort auch aus dient. Und ganz nebenbei, ich werde nachher nochmal darauf kommen, er kann es kaum erwarten, dass wir, und da sind wir nochmal bei der Auferstehung, weil das die Garantie dafür ist, er kann es kaum erwarten, dass wir zu ihm in das Haus des himmlischen Vaters kommen, in die Wohnung, die der Herr Jesus selbst schon vorbereitet hat. Das ist unsere Situation. Wir vergessen das im Alltag so schnell. Aber von diesem Gott, von dieser Auferstehung und von dieser historischen Tatsache gehen wir heute Morgen aus. Und ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt uns mal ein bisschen mit dieser Logik beschäftigen dürfen. Und ich würde einfach mal mit Vers 14 anfangen. Und dort heißt es schlicht und ergreifend, weil die Situation der Korinther ist die, sie sind so ein bisschen die erste Generation der Christen und die ersten Geschwister sind gestorben. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir sind ein paar Jahrhunderte später jetzt dran. Und es waren zu der Zeit auch Irrlehrer in der Gemeinde. Und das heißt, sie waren sich überhaupt nicht sicher, was ist mit unseren Geschwistern. Sie waren von der griechischen Philosophie beeinflusst und konnten sich eine Auferstehung auch für Nachfolger Jesu nicht vorstellen. Das ist die Situation. Deswegen argumentiert hier der Apostel Paulus mit dem Auferstandenen. Und da heißt es in Vers 14, nachdem einige in Korinth gesagt haben, es gibt keine Auferstehung, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt vergeblich. Unsere, da meinte der Apostel Paulus damals die Verkündiger, unsere heißt bis heute auch unsere Predigt. Ich könnte dieses komische Buch Bibel zuklappen und könnte euch alle nach Hause schicken, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Dann wäre die Predigt nichts, gar nichts. Es wär etwas, was es schon viele tausende Mal auf dieser Erde in jeder Ecke auch gibt, mehr nicht. Nochmal im Vers 14, Kapitel 15, wenn Christus nicht auferweckt ist, ist unser Glaube vergeblich. Oh, da setzt der Widersacher schnell an. Mein Glaube ist vergeblich. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, müssten wir den Begriff Glauben neu definieren. Macht man heute übrigens auch ein Stichwort, gebe ich mal, religiöse Erfahrung. Nein, wir reden nicht von einer religiösen Erfahrung, wir reden von der historischen Tatsache der Auferstehung. Und ich habe es selbst mal erlebt, in einem Forum, wo ich danach gefragt habe, glaubt ihr an der Auferstehung? Ja. Glaubt ihr an die historische Begebenheit der Auferstehung? Nein. Solchen Kinderglauben hatten früher unsere Alten vielleicht, aber doch wohl heute nicht mehr. Da war ich live dabei, könnt ihr euch vorstellen, wie es in mir aussah? Ja, ich musste mich auch weiterhin an diesem Abend ordentlich benehmen. Ja, es war nicht so einfach. Also unser Glaube wäre vergeblich. Stimmt ja, ne? Wenn es Auferstehung nicht gibt, vergeblich. Logik. Gehen wir weiter. Vers 15. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so sind wir falsche Zeugen von Gott. Darf ich euch das mal deutsch sagen? Dann wären wir Spinner. Wenn es keine Auferstehung gibt, was wollen wir da reden? Außer was diese Welt sowieso schon weiß, an eigenen menschlichen Gedanken. Vers 17, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist unser Glaube nichtig und wir sind noch in unseren Sünden. Geschwister, das würde heißen, wir können uns so oft treffen, wie wir wollen. Wir können so viel reden davon, wie wir wollen. Wir werden sterben und verloren sein. Alle Religionen, ob sie christlich sind oder nicht, alle Religionen, die diese Erde zu bieten hat, geben uns keine Sündenvergebung. Können sie auch nicht. Weil sie haben keinen, der für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, zum Himmel gefahren ist und lebt. Es gibt es nirgendwo. Lasst euch nicht täuschen, wenn in anderen Religionen der Name Jesus Christus benutzt wird. Hört genau hin, was sie damit meinen. Sogar in der Esoterik, im Okkultismus wird dieser Name benutzt. Ich war, wie ich das erste Mal gehört habe, erschrocken. Vers 18. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so sind die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Nicht? Logisch. Wenn es keine Auferstehung gibt, wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, dann sind die, und damit meinten die Korinther und auch Paulus jetzt ganz direkt, die ersten Christen in der ersten Generation, die damals gestorben sind. Und übrigens bis heute, unsere Glaubensgeschwister, die schon gestorben sind, all die Jahrhunderte, die Märtyrer, die gerade jetzt sterben, wo wir uns versammeln, auf diese Erde, heute, würden verloren gehen. Das würde das heißen. Das ist Logik. So, und jetzt gehen wir auf Vers 19. Wenn Christus nicht auferweckt ist und wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Das ist noch mehr Logik. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Religionen es ein bisschen mit dem Diesseits haben? Sie wollen diese Welt besser machen. Sie wollen die Menschen besser machen. Sie wollen, also das ist jetzt in den letzten 10 Jahren ganz verstärkt aufgekommen, komm, lass uns mit allen Menschen guten Willens das Reich Gottes bauen. Hä? Wie geht das? Ja? Wenn wir also unsere Hoffnung nur auf dieser Erde haben, was ist dann, wenn es mir schlecht geht? Was ist dann, wenn ich sterbe? Was ist, wenn ich bei klarem Verstand irgendwo auf der Straße verwickelt in einem Verkehrsunfall, wenn ich am Sterben bin oder in einer Klinik bin auf Intensiv? Dann stehe ich vor der Situation, ich bin verloren. Wenn meine Hoffnung nur auf dieser Erde ist, es ist zu Ende. Ich habe nicht sehr viele, aber einige Menschen erlebt, die haben bis zum Schluss mit ihren Lippen wenigstens bekannt, nein, meine Existenz löst sich einfach auf. Ich kann das nicht beurteilen, will ich auch nicht, aber wenn diese Menschen tatsächlich so gestorben sind, auch im Herzen, dann wissen sie jetzt, dass das nicht so ist. Aber damals vielleicht nicht. Also, wir wären die elendsten Menschen. Jetzt kommen wir zu Vers 20. Ja, der letzte Punkt in dieser Logik für mich heute Morgen. Nun aber ist Christus aus dem Toten auferweckt. Amen. Und mir reicht das heute Morgen nicht. Und ich behaupte, dass hier in diesem Raum keiner diesen Satz in Frage stellen würde. Alle würden hier in diesem Raum wahrscheinlich sagen, das ist so. Schon alleine, weil es in der Bibel stände. Soweit so richtig. Ich möchte heute ein bisschen weitergehen und was hat das mit unserem Alltag zu tun? Mit unserer Praxis? Wie können wir damit umgehen? Ich möchte zu Anfang eine kleine Geschichte skizzieren, die ich vor ein paar Tagen gehört habe, oder vor ein bisschen länger. Da war die Rede von einem alten Mann, der in einer Stadt über längere Jahre bekannt war als alter Bettler, der also immer an verschiedenen Punkten in der Stadt als Bettler unterwegs war. Und es hieß in dieser Geschichte, im Winter war sein Stammplatz vor einem großen Kaufhaus, weil da gibt es diese Wärmeumwandler, ja, Wälzer. Und dort hat er seinen Stammplatz gehabt, um nicht zu erfrieren. Eines schönen Tages wollte man seine stinkende Matratze, auf der er gewohnt hat, entsorgen. Und solche Geschichten hat es in Deutschland mehrere gegeben, wenn ich für die letzten 25 Jahre nachdenke. Auch in München. Große Palaver damals. In dieser Matratze waren fein säuberlich zusammengerollt Tausende von D-Mark, eingenäht in diese stinkende Matratze. Reich und doch arm. Diese Geschichte möchte ich ein bisschen als Sprungbrett nehmen für uns, als Christen. Und dieses Bild möchte ich beibehalten mit dieser stinkenden Matratze, weil ich glaube, dass wir Christen auch etwas wissen von dieser stinkenden Matratze. Wir sind reich und laufen rum wie Bettler. Ich möchte euch als allererstes, und ich weiß, ich denke, ihr werdet nicht mitschreiben können, ich mache das ein bisschen schnell, ich werde euch mal jetzt ein paar Bibelverse vorlesen und was die Kernaussagen sind, werdet ihr sofort verstehen. Ich fange an mit Galater 5,1. Dort wird gesagt, da geht es um Erlöste und Befreite. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 geht es um Bluterkaufte. In 1. Thessalonicher 1,4 geht es um Auserwählte Gottes. In Römer 8,30 um Berufene und Verherrlichte. In Kolosser 3,12 um Heilige und Geliebte. In Offenbarung 5, Vers 10 um Könige und Priester. In 1. Petrus 5,1 um Teilhaber seiner Herrlichkeit. In Epheser 1,3 geht es um Gesegnete. In Epheser 1,6 geht es um Begnadigte in den Geliebten. In 2. Petrus 1,4 geht es um Beschenkte. In 1. Korinther 1, Vers 5, geht es um Reichgemachte. In 1. Korinther 12, 27 geht es um Glieder am Leib Christi. Und in 2. Korinther 5, 20 geht es um Gesandte und Botschafter des herrlichen Evangeliums. Ist euch bewusst, dass ich euch gerade beschrieben habe? Euch alle, wie ihr hier sitzt. Das ist eure Beschreibung. Unsere. Und das vergessen wir so oft. Erinnert euch an den Bettler, der auf der stinkenden Matratze wohnt und ineinander gerollt sein Reichtum. Ich möchte uns heute einfach mal daran erinnern, wer wir sind. Damit wir es mal wenigstens für den Anfang nächster Woche irgendwo mitnehmen. Ich will gar nicht so weit gehen, weil ich denke, ihr werdet in etwa so funktionieren wie ich. Ja? Wenn wir Glück haben, reicht es bis in die Mitte. Ne? Dann ist schon wieder rum. Aber noch einmal, liebe Geschwister, ich habe heute eben gerade in den letzten 2, 3 Minuten euch beschrieben. Das seid ihr. So, nun möchte ich euch ein bisschen was zeigen, von der stinkenden Matratze, die gibt es ja auch. Die möchte ich so beschreiben. Da bringe ich keine Bibelstellen, das könnt ihr selber machen. Aber ich werde euch es aufzeigen. Neid, Streit, Zank, böses Geschwätz, Missgunst, Habgier, Unreinheit, Ehebruch, Hurerei, Pornografie, Eigenwillen, Götzendienst, finstere Bindungen an den Satan, Hartherzigkeit, Hochmut, Eigennutz, Trennungen. Und. Das ist die Matratze, auf der wir sitzen. Der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht kann sich nicht jeder diese Jacke anziehen in allen Punkten. Aber das ist mit der Matratze gemeint. Wir laufen rum und wir sind beim Thema, dass wir verantwortlich sind, dass wir eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus haben. Das heißt, dass wir regelmäßig Begegnung haben in unserem Alltag mit dem Auferstandenen. Und da muss diese stinkende Matratze weg. Wir können uns nicht Woche für Woche wundern, dass wir das und das und das, wenn es um die persönliche Beziehung geht, nicht hinbekommen. Wir haben Verantwortung und wir haben Aufgabe, da was zu tun. Ich möchte ganz kurz den Jakobusbrief aufschlagen. Da ist ein Vers, der ist in mein Leben eingeschlagen vor etlicher Zeit. Und zwar Kapitel 4, Vers 11. Und dort heißt es, nur der Anfang, der reicht. Aus dem Zusammenhang heraus, Jakobus 4, Vers 11. Redet nichts Schlechtes übereinander, Brüder. Damit könnte man anfangen, die stinkende Matratze zu entsorgen. Wir haben vor ein paar Minuten gehört, wer wir in Gottes Augen eigentlich sind. Wer sind wir, dass wir über die gleichen Personen, übrigens Brüder wie Schwestern, negativ reden, böse reden. Oft ohne Wissen und oft mit falschem Herzen einstellen. Das würde auf die Liste der stinkenden Matratze noch dazu kommen. Redet, das ist eine ganz kleine Aufgabe. Übt das mal. Kommende Woche. Redet nichts Schlechtes über Geschwister. Jetzt möchte ich zu dem kommen, den ich schon versprochen habe, um die Matratze noch ein bisschen zu umkreisen. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, 5 Bibelstellen, die uns, also explizit, es wird vielleicht noch mehr geben, aber da ist es an der Oberfläche, ich habe es heute ein bisschen mit der Oberfläche, wo es um die Tatsache vom Selbstbetrug unter uns gilt. Ich lese diese 5 Bibelstellen einfach vor mit Stellenangabe. Die erste steht in 1. Johannes 1,8, die haben wir heute schon mal gehört. Ich sage sie trotzdem nochmal. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das, was wir hier am Abendmahl machen, und ich hoffe, dass das nicht bloß ein frommes Ritual ist, dass wir, bevor wir das Brot brechen, doch mal stille werden und gucken, gibt es noch irgendwas? Da wäre ein Vers weiter. Also wenn Sünde da wäre, ja, was haben wir zu tun? Bekennen. Das ist der Job jeden Tag, oder? Und nicht erst abends, wenn wir schon die Hälfte wieder vergessen haben, gleich. Ich weiß nicht, ob wir das immer praktizieren. Aber Selbstbetrug. Vers 2, 1. Korinther 3, 18. Niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein. Wir wissen natürlich durch den Jakobusbrief, wenn es uns ans Weisheit mangelt, müssen wir darum bitten. Aber trotzdem gibt es diesen Bibelvers. Betrügt euch nicht selbst, dass ihr denkt, ihr werdet weise, will der Vers uns sagen. Der nächste Vers, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ich weiß nicht, das ist für mich einer der schwierigsten Bibelverse, wenn es um Praxis geht. Ich weiß nicht, ich bin seit 1991 gläubig, wiedergeboren. Ich müsste mal nachrechnen, wie viele Predigten ich schon gehört habe, bis heute. Wie viele Bibelstunden ich erlebt habe. Und dann Täter des Wortes. Wenn ihr wissen wollt, wo ich da aktuell stehe, geht nach dem Gottesdienst einfach mal zu meiner Frau. die erzählt euch das. Täter des Wortes. Ich glaube, darum haben wir Erinnerungen nötig. Und wie kann man es nicht anders vermuten? Jakobus 1,26, die letzte Stelle. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz. Wieder Selbstbetrug. Ich möchte uns zum Schluss zwei Bibelverse anbieten. Und ich würde vorschlagen, diesen ersten schlagt ihr bitte auf. Und wenn ihr ihn noch nicht unterstrichen habt, dann macht das heute. Er steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 4, A. A, also bis zum Komma, reicht. Von Gott geliebte Brüder und Schwestern. Bei dieser Problematik, wenn es um eine persönliche Begegnung mit dem Herrn geht, bitte fasst das Ganze zusammen mit dem Freimut, ich bin von Gott geliebt. Egal wie meine Praxis heute und gestern aussieht, ich bin geliebt. Bitte vergesst das nie in eurem Alltag, wenn der Widersacher euch auf die Schulter springt. Wir sind alle von Gott geliebt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist wichtig. Und zum Schluss, Römer Kapitel 8. Das ist so bekannt wie richtig, was ich euch jetzt bringe. Und zwar die Verse 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich werden sollen, damit er der Erstling, die Erstlingsgeburt sei unter vielen Brüdern. Ich will euch nicht diese beiden Verse aufregen, sondern nur ein Wort in diesen Versen. Und das ist hier in dieser Gemeinde schon mehrmals gemacht worden, das weiß ich. Aber ich bringe es heute noch einmal. Dort steht also, denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, einiges zum Guten gereicht. Steht das bei euch? Nein. Steht da vielleicht meistens? Auch nicht. Es steht da wohl nicht etwa alle. Alle Dinge dürfen uns zum Guten dienen. Müssen. Und ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Und vor euch steht jemand, der in den letzten 3 Jahren solche Aussagen in besonderen Umständen einfach auch ein Stück weit buchstabiert. Alle. Geschwister, auch die Begebenheiten im Alltag, die wir nicht mögen, auch die Dinge, vor denen wir uns fürchten, wo unser Fleisch nur, wenn es daran erinnert wird, anfängt zu zappeln. Meinst du auch? Oder wenn wir in Richtung Sterben gehen. Alle Dinge dürfen uns zum Guten gereichen. Weil wer steht auf der anderen Seite? Der Auferstandene. Der im Himmel sitzt und für uns betet. Geschwister, und wenn ihr euch heute Morgen nur dieses Wort merkt, alle, und dazu ich bin von Gott geliebt, dann kann ich auch daran gehen, was mache ich mit meiner stinkenden Matratze in meinem praktischen Leben. Aber Geschwister, wir müssen anfangen. Es reicht nicht, dass wir uns jetzt hier mal ein paar Minuten ein paar schöne Gedanken gemacht haben. Anfangen. Raus mit der stinkenden Matratze. Stück für Stück. Ich weiß, dass das schwierig ist. Wir reden oft über Gewohnheiten, über Dinge, die schon lange Jahre da sind, die wir irgendwo immer wieder ein bisschen erklärt haben. Aber sie stinken. Ja. Ich wollte euch heute den Herrn Jesus und die Gemeinschaft und die Begegnung mit ihm im Alltag ein bisschen lieb machen. Und ein bisschen aufzeigen, wer er ist, wer wir sind, wo unser Problem ist und wie wir es angehen können. Es ist nur angedacht, ihr dürft da gerne weitermachen. Aber eins steht fest, der Herr Jesus wartet auf die Begegnung mit uns. Warum? Wir haben es heute wieder gehört, weil er uns liebt. So wie wir sind. Und bitte keine Tür, das ist keine Tür für, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Das haben wir heute verstanden, glaube ich. Aber er liebt uns so, wie wir sind. Wir können kommen. Und es darf alles in unserem Leben uns dienen. Und hört auf, an den Trinkhalmen der Kloaken dieser Welt eure Hilfe zu suchen. Wir neigen immer wieder dazu. Sondern da ist der Auferstandene, der uns liebt. Amen. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wer du bist und was dein Weg war, dass die Gemeinschaft mit dir möglich wurde, dass du sie möchtest und dass du auf uns wartest. Unsere aufrichtige Bitte ist, schenke uns ein Leben immer mehr Ereignisse, wo wir am Ende sind. Dort beginnt die Zeit dann, wo du dich verherrlichen kannst in unserem Leben, wenn unser Latein am Ende ist. Wir mögen diese Zeit nicht, aber wir wissen immer hinterher, es waren die schönsten Zeiten in unserem Leben. Herr, erbarme dich einen jeden von uns, dass wir deine Nähe suchen, die Begegnung mit dir lieben und dass wir verstehen, wie die Dinge zusammenhängen zwischen verstecktem Reichtum und einer stinkenden Matratze. Wir wollen dich anbeten und loben und preisen dafür, dass du uns auch bei diesen Dingen einfach hilfst. Danke, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Amen. Ein Exemplar habe ich da von dieser alten Schwarte. Ja, also ich glaube, alle Christen kennen sie. Wer sie mitnehmen will, bitte mitnehmen. Mehr hatte ich nicht. Aber ich habe in unsere WhatsApp-Gruppe dieses Buch als PDF-Datei heute reingeladen. Wer das haben will, zum Weitergeben, selbst lesen. Dieser Mann ist ausgezogen, um zu gucken, als Skeptiker, was ist denn mit dieser depperten Auferstehung? Und er ist heute Christ. Ja, oder war. Ja. Also, je nachdem. Also, ich lege das vorne raus, das Exemplar schon mal mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag.